Deutschlandfunk Kultur Interview.
Das war natürlich eine Niederlage, wenn man so will, für die ganze internationale Gemeinschaft oder zumindest den Teil dieser Gemeinschaft, der beteiligt daran war, genau das zu verhindern, als nach dem Abzug der letzten ausländischen Truppen aus Afghanistan sofort wieder die Taliban die Macht dort übernahmen. Es war allerdings keine Niederlage, die sich im vergangenen Jahr abgespielt hat. Es war eine Niederlage, die sich eigentlich die ganzen gut zwei Jahrzehnte abspielte, die es diese ausländische Präsenz gab. Man kann sich zumindest, finde ich, dieses Eindrucks nicht erwehren, wenn man das neue Buch von Christoph Reuter liest. Wir waren glücklich hier, heißt das Buch. Christoph Reuter kennt Afghanistan gut seit ungefähr 20 Jahren, hat immer wieder von dort berichtet, lange Reisen in das Land unternommen in den letzten Jahren für den Spiegel, für den er aus Afghanistan berichtet. Er ist aber für dieses Buch auch nach der Machtübernahme, der Wiedermachtübernahme, noch einmal in das Land gefahren und zum Teil auch in Gegenden, in die er vorher gar nicht oder zumindest viele Jahre nicht mehr konnte. Schönen guten Morgen, Herr Reuter.
Guten Morgen.
Gerade das hat mich fasziniert an diesem Buch. Sie sind zum Teil nach dem Abzug der internationalen Truppen, nach der erneuten Machtübernahme, sind Sie in Gegenden gefahren, in die Sie vorher lange nicht oder gar nicht konnten. Hat Sie das selbst überrascht, welche Freiheit es da zwischendurch dann doch gegeben hat?
Wir haben uns bei einigen Gegenden wie Nuristan, diese verwunschene Provinz, Bergprovinz im Osten, gefragt, was stimmt da eigentlich? Weil es gab von Sicherheitsdiensten, von Geheimdiensten eher die Gerüchte, oh, der Islamische Staat, die Terroristen sind da zurück und die Taliban haben das gar nicht so unter Kontrolle, wie sie behaupten. Und dann sind wir an die letzten Winkel gefahren im letzten Sommer. Also wir waren mehrmals da, weil klar war, dieses Zeitfenster wird nicht ewig offen bleiben, um dann zu merken, irre, man kommt wirklich überall hin. Bis in die letzten Bergdörfer, wo wir wussten, welche Terroristen, welche Dschihadistengruppe da früher gesessen hat. Und das waren Gegenden, die waren so unzugänglich wie die Rückseite des Mondes.
Was haben denn die Leute gerade in den abgelegenen Regionen, weit weg von den Städten, deren Namen wir inzwischen überwiegend kennen, erzählt? Also war das, wie man sich das vorstellt, Angst, Enttäuschung oder waren die teilweise ganz froh, dass auch diese 20 Jahre davor vorbei waren? Was haben die ihnen erzählt?
Es ist eine total heterogene, unterschiedliche Mischung. Je nachdem, in was für Situationen die vorher waren, hatten die von den wollten die unbedingt, dass die Taliban kommen. Das gab es auch. Das waren Bauern in der Nähe von Kunduz, die gegen die Bundeswehr gekämpft hatten oder wo es die Kämpfe gab. Die sagten, ja, wir sind ja froh, dass jetzt die Brüder Mujahedin endlich an der Macht sind. Aber jetzt haben wir Angst zu verhungern, weil jetzt gibt es keine Jobs mehr und alle Ausländer sind weg und alle Projekte sind weg und Geld kommt auch keins mehr. Und das war so ein kaltes Erwachen, das sie vorher nicht nachgedacht hatten. Andere wiederum, ganz, ganz im Nordosten in den Bergen, denen bot jetzt der Frieden die Chance, dass eine uralte Fehde, bei der mehrere hundert Menschen seit den 90er Jahren umgebracht worden waren, zwei Stämme kämpfen um Wasserrechte. Großes afghanisches Thema, immer wem gehört die Quelle? Und die eine Seite hatte immer die Amerikaner oder die Regierung zur Hilfe gerufen, die anderen hatten dann die Taliban zur Hilfe gerufen. Und so war eine Fehde Teil des großen Krieges geworden und konnte erst beigelegt werden, nachdem dieser Krieg jetzt zu Ende war. Und das war faszinierend zu sehen. Es gibt auch Bereiche, wo einfach, dass der Krieg vorbei ist, dass Leute miteinander reden können, ohne dass irgendjemand die andere Seite holt zum Bombardieren. Dass das jetzt möglich ist, was vorher unmöglich war. Also manches Positive, über das viel zu wenig berichtet wurde, bringt die schlichte Herrschaft über das ganze Land, dass manche Dinge eben beigelegt werden können.
Was mich in dem Buch immer wieder erstaunt hat, ich muss sagen, manchmal habe ich auf dem Sofa gelegen mit Ihrem Buch und gedacht, darfst du das tun, was du gerade tust? Und ich sage Ihnen, was ich getan habe. Ich habe gegrinst. Weil es da so viele Dinge gibt, gerade so mit, sagen wir mal, den unteren Chargen der Taliban. Sie hatten irgendwelche Genehmigungen aus der Hauptstadt und haben die dann vorgezeigt und das wurde teilweise zur Kenntnis genommen und teilweise nicht. Aber ich hatte das Gefühl, sie sind ganz vielen Menschen begegnet, die eigentlich auch nicht so richtig begriffen haben, was da gerade passiert.
Ja, es ist ein verwirrtes Land und ich bin im Wesentlichen immer mit demselben Team über ein Jahr lang nach der Machtübernahme so viel durchs ganze Land gereist, wie nur irgend möglich, weil es jetzt mal ging und weil klar war, die werden irgendwann wieder dicht machen. Und dann war das Buch fertig und mit dem Lektorat und anderen haben wir uns gefragt, ist das nicht eigentlich ein bisschen zu lustig manchmal, wenn man schildert diese absurden Verhaftungen, dann wird man am nächsten Tag für den entgegengesetzten Grund verhaftet, also nie für lange, für ein paar Stunden. Und das war ein immenses Ausmaß an bizarrer Situationskomik, weil die Taliban selber sind auch verwirrt. Die sind genauso verwirrt wie die anderen. Aber dann fand ich, das ist das, was wir erlebt haben. Und dann kann man das auch, sollte man das auch so aufschreiben. Das ist ja ein Land der Extreme, wo ganz, ganz viele Leute auch ganz wunderbar sind, hilfsbereit sind. Das ist jetzt nicht nur ein Grauenspfuhl. Aber man sollte die ganze Bandbreite vorkommen lassen.
Aber was ist zum Beispiel mit dieser Angst, die viele Menschen in Afghanistan hatten, die, sei es den Truppen oder auch zivilen ausländischen Organisationen oder auch nur der vorherigen Regierung, die vom Ausland unterstützt wurde, die für die gearbeitet haben, die hatten ja alle große Angst vor Racheaktionen. Und Ihnen, wie auch anderen Journalisten, haben die Taliban gerade am Anfang erzählt, das haben wir nicht vor. Wir sind gar nicht mehr so wie früher. Wie ist es wirklich gekommen? Da habe ich auch aus Ihrem Buch so ein ambivalentes Bild. Also an wem und wie haben die sich dann gerecht und an wem denn doch nicht?
Ja, das, was die Rache angeht, ist genauso im Niemandsland zwischen enttäuschten Erwartungen ein bisschen besser als vorher, aber nicht so, wie man gehofft hatte, gelandet. Sie haben Leute umgebracht. Wir haben ja auch Fälle dokumentiert, wo wir wissen zumindest, der und der ist verschwunden oder sie haben Leute gefoltert. Das sind aber nicht die Übersetzer, Maler, Elektriker und Kantinenmitarbeiter, die früher die Todesdrohung bekommen hatten, weil sie für die Bundeswehr oder andere Truppen gearbeitet haben, sondern es sind wirklich die Intimfeinde aus dem afghanischen Geheimdienst, aus den Special Forces, die Leute, mit denen sie noch eine Rechnung offen hatten. Da hat es 100, 150 Morde gegeben. Das sind die Zahlen zumindest, die halbwegs belegt sind. Das heißt, die große Rachewelle, mit der man rechnen musste, weil Tausende hatten Todesdrohungen früher bekommen, die ist ausgeblieben. Aber trotzdem, jeder Mord ist einer zu viel. Trotzdem haben sie eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Und sie haben vielen gesagt, Ex-Polizisten, Ex-Militärs, nachdem sie einmal verhaftet und meistens verprügelt hatten, wir lassen dich jetzt wieder gehen, aber das Emirat ist nichts mehr für dich. Du musst das Land verlassen. Das sind Leute, die haben wir dann getroffen bei der Flucht.
Jetzt haben wir noch eine knappe Minute für die Zukunft des Landes. Sie sagen an mehreren Stellen in Ihrem Buch, dass die Taliban an die Macht kommen wollten. Das haben sie nun geschafft, aber eigentlich keine Vision haben, was aus Afghanistan wäre. Emirat, das ist es offiziell jetzt schon. Aber Afghanistan ist seit Ewigkeiten angewiesen auf ausländisches Geld, das da überwiegend jetzt nicht mehr fließt. Haben eigentlich die Taliban irgendeine Vision davon, wie Afghanistan, ich bin mal ganz vorsichtig, in 5 Jahren aussehen soll?
Ja, mit chinesischem Geld und ein bisschen auch westlichem Geld. Die haben die Hoffnung, dass sie mit all den Bodenschätzen, die das Land hat, es irgendwie hinkriegen. Und es sind die Ex-Terroristen der Haqqani-Gruppe. Die sagen, wir müssen viel stärker mit dem Ausland, mit dem Westen zusammenarbeiten, weil wir können das doch gar nicht alleine. Und bislang setzen die sich nicht durch. Und das ist die große moralische Frage. Kürzen wir die Nahrungshilfe des Welternährungsprogramms, die die Hälfte der Bevölkerung ernähren, im Moment, dann könnten wir wahrscheinlich wirklich eine politische Veränderung herbeiführen. Aber um den Preis, dass Menschen verhungern. Und das will natürlich auch keiner. Insofern haben wir nicht viele Instrumente.
Ich kann es nicht lassen, wir haben echt keine Zeit mehr. Mir geht eins durch den Kopf nach Ihrem Buch noch. Das müssen wir jetzt noch machen. Sie beschreiben auch ziemlich genau, das kann man nachlesen, wenn man will, warum diese gut 20 Jahre nicht viel gebracht haben, welche Fehler da gemacht wurden und dass jetzt auf gewisse Art und Weise alles so ist wie vor 20 Jahren, mehr als 20. Aber was bedeutet das für den Westen jetzt nicht, was humanitäre Hilfe angeht? Würden Sie jetzt empfehlen, wir sollten uns da endlich raushalten und nicht schon wieder versuchen, irgendwie einzugreifen und das Land auf westliche Art und Weise zu demokratisieren?
Wir sollten wissen, was für Länder das sind und wissen, was für Möglichkeiten wir haben, Dinge zu verändern. Und das hat man ignoriert. Das hat man im Irak ignoriert, das hat man in Afghanistan ignoriert. Man wusste gar nicht, was man da anrichtet mit so einer Intervention. Es war schlicht Dummheit und Selbstbetrug, die man beenden sollte.
Christoph Richter berichtet seit 20 Jahren aus Afghanistan und heute erscheint sein Buch Wir waren glücklich hier, Afghanistan nach dem Sieg der Taliban, ein Roadtrip. Herr Reuter, ich danke Ihnen fürs Gespräch.